Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Nach dem ernsten Thema, das wir jetzt ja gerade gehört haben, wird es jetzt etwas heiterer, so hoffe ich zumindest. Ich darf Sie im Namen des Miles Verlages, Stand 306, nicht weit von hier, und der Verlegerin, Frau Carola Hartmann im Hintergrund, recht herzlich zu dieser ersten, für uns jedenfalls heute, ersten Buchlesung begrüßen. Es geht um die Erinnerungen eines pensionierten Offiziers, der etwas über 40 Jahre die Streitkräfte in unterschiedlichsten Funktionen kennengelernt hat, Herr Rainer Buske. Er hat eine Reise ins Innere der Bundeswehr, wundersame Geschichten aus einer Welt geschrieben. Ich darf ihn vorstellen, weil ich ein Freund des Verlegers und der Verlegerin bin und Historiker von Hause aus bin und den Verlag im Bereich Geschichte und Belletristik unterstütze. Vom Ablauf her dachten wir, dass wir 20 Minuten vorlesen und Ihnen dann noch Gelegenheit geben, so 10 Minuten ins Gespräch mit dem Autor zu kommen. Und ansonsten besteht natürlich die Möglichkeit, mit dem Autor nochmal dann am Stand 306 ins Gespräch zu kommen. Ich übergebe das Wort an den Autor.
Ja, guten Tag, meine Damen, meine Herren. Kann man mich hier überall hören, vor allen Dingen auch aus meiner Sicht hin rechts? Wunderbar. Ja, das Buch, was ich geschrieben habe, Eine Reise ins Innere der Bundeswehr, ist eine Anreihung von Anekdoten, von Geschichten, die ich persönlich erlebt habe. Es ist also kein kritisches Buch, sondern es soll lustig sein. Es soll aus dem Schmunzelnd so den Finger in die Wunde legen, mit einigen Vorurteilen spielen und es soll unterhalten. Und da fange ich einfach mal an mit einem für mich sehr wichtigen Datum, den 2. Januar 1974, denn da bin ich eingezogen worden zur Bundeswehr. Diese Anekdote beschreibt also meine persönlichen Eindrücke. Wir schreiben das für mich entscheidende Datum des 2.1.1974. Ich trat meinen Wehrdienst als sogenannter ROA, das heißt Reserveoffiziersanwärter, an. Damit war ich sogleich gebrandmarkt. Man muss das als Außenstehender verstehen. In einer damaligen Grundausbildungskompanie gab es nur wenige Vorgesetzte, die Abitur hatten, und eigentlich nur zwei, die Offiziere waren, nämlich der Kompaniechef und sein erster Zugführer. Da kommt dann so ein Grünschnabel daher, hat Abitur und droht auch noch, innerhalb von damals 21 Monaten so gut wie alle Dienstgrade der Kompanie zu überflügeln. Diesem Überflieger galt es zunächst, genauer auf die Finger zu schauen. Zum besseren Verständnis sei hier nur kurz darauf eingegangen, dass ein ROA damals innerhalb von 21 Monaten zum Leutnant befördert werden konnte. Die Masse der Unteroffiziere einer Kompanie erreichten diesen Dienstgrad und die damit verbundene Gehaltserhöhung niemals. Welcher Rekrut nun ROA war, ging ganz einfach aus den Personalbögen hervor, die jedem Kompaniechef und seinem Kompaniefeldwebel vorlagen. Ich jedenfalls spürte sofort, dass andere, nämlich meine Vorgesetzten, mich als etwas Besonderes ansahen. Beim Eingang Sporttests spornten mich dieselben Herren besonders an, die beim Stubendurchgang meinem Bettenbau und meiner Spindordnung besonderes Augenmerk widmeten. Da man mit jungen und ahnungslosen Rekruten auch so seinen Schabernack treiben konnte, bot sich ein ROA schon alleine deswegen für ihre Späße an, weil die Möglichkeit hierzu mit wachsender Beförderung desselben nur von kurzer Dauer war. Feste mussten daher gefeiert werden, solange hierfür noch die Möglichkeit gegeben war. Das dachte auch mein Gruppenführer. Am zweiten Tag hatte er die Eingebung, mir zu befehlen, mich beim Spieß wegen irgendeiner Lappalie zu melden. Ich, Idiot, fragte, was man sowieso niemals machen sollte, was denn ein Spieß sei. Mit fassungslosen Augen meinte mein welterfahrener Unteroffizier, einem blöden Abiturienten zu erklären, worin der Unterschied zwischen einem Spieß und einem Menschen liegen würde. Der Spieß sei der Kompaniefeldwebel, die Mutter der Kompanie, der eigentliche Boss der Bosse, nach dem lieben Gott der Inbegriff der Weisheit. Mein nächster Fehler war, eine zweite Frage zu stellen, gab ich dem armen Unteroffizier doch zu verstehen, dass sein Redeschwall meine Logik nicht durchdrang. Ich fragte also noch braver und dümmer als erstes, wie denn dieser Übermensch hieß und zweitens, wie ich ihn erkennen würde. Der Unteroffizier konnte ob dieser Ignoranz und unfassbaren Blödheit kaum noch seine Haltung bewahren. Hatte dieser Rekrut doch vorgegeben, Abitur zu haben und weiß nicht einmal, was ein Spieß ist. Was lernt die Jugend von heute eigentlich noch an der Schule? Egal, der Spieß hieße Hoffe Webel Daimler, säße im Geschäftszimmer und wäre an der gelben Kordel zu erkennen, die über seiner rechten Schulter zu hängen pflegte. Namensschilder trug man damals noch nicht. Ob ich diese Trivialitäten denn endlich verstanden hätte? Ich hatte und sah zu, dass ich mich auf den Weg machte. Ich trat in das Geschäftszimmer ein und sah in einem Nebenzimmer einen schwergewichtigen Mann, der tatsächlich eine gelbe Schnur über der rechten Schulter trug. Ich klopfte an die Tür, trat ein und sagte: Guten Tag, Herr Hoffe Webel Daimler, Jäger Buske meldet sich wie befohlen. Ich glaubte, alles richtig gemacht zu haben und konnte nicht fassen, welche eruptiven Reaktionen mein scheinbar harmloser Auftritt beim Vertreter Gottes in einem Kompaniegebäude hatte. Der Mann, der angeblich Spieß war, zuckte in sich zusammen und unter dem Druck seiner Muskulatur fing eine Vene, die auf seiner Stirn stand, zu pochen an, unter einem Anfall von Bluthochdruck. Seine stämmigen Hände drückten den Oberkörper langsam nach vorne. Augen, die auf der einen Seite ungläubig und fassungslos, zugleich aber auch stahlhart waren, fixierten mich und nagelten mich dort fest, wo ich stand. Mit bebender Stimme fauchte er mich an. Merken Sie sich eines ein für alle Mal, Herr Jäger Buske. Mein Name ist Benz, nicht Daimler, Benz. Haben Sie das verstanden? In dieser Sekunde dämmerte es auch mir so langsam, dass all das, was ich in der Schule 12 Jahre lang gelernt hatte, kritisches Denken, Logik etc. angesichts der Geflogenheiten dieser Armee nur bedingt Geltung haben sollte. Immerhin konnte ich lesen. Am nächsten Morgen las ich auf dem Revierreinigungsplan, dass ich die Latrinen zu reinigen hatte. Bekanntlich sieht man sich im Leben ja mindestens zweimal. So traf ich Jahre später Hoffe Webel Daimler alias Benz wieder. Er war noch immer Spieß, ich jedoch mittlerweile Oberleutnant in einer anderen Kompanie und damit Dienstgrad höher. Er sah mich nicht, also brüllte ich über den Exerzierplatz mit meiner Kommandostimme: Hoffe Webel Daimler! Der Arme zuckte zusammen, konnte jedoch seine militärische Erziehung nicht verbergen. Bevor er erste Zeichen seiner bekannten Anfälle zum Besten gab, knallte er die Hacken zusammen und nahm Haltung an. Schließlich hatte ihm jemand einen Befehl gegeben und das auch noch laut. Denn Lautstärke ist vielerorts wichtiger als der Inhalt. Dann fing seine Vene wieder an zu pochen. Zu seinem großen Pech erkannte er meinen Dienstgrad, obwohl er mich persönlich nicht einzuordnen vermochte. Doch dann fiel der Groschen, wenn auch langsam. Zu seiner Ehrrettung sei erwähnt, dass er dann doch herzhaft lachen konnte, obwohl es etwas gequält klang. Soweit zu meiner Einberufung. Die zweite Anekdote im Ausschnitt schildert auch die Grundausbildung, und zwar hier Stubenordnung und Bettenbau. Der Bettenbau war als nächstes dran. Zu Hause, da habe ich mein Bett insofern gebaut, indem ich die Bettdecke lässig auf das Bett geschmissen hatte. Mutter wird schon aufräumen. Hier nun wurde daraus eine Wissenschaft gemacht. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, worauf man bei dem Bettenbau so alles achten musste. Das Bettlaken musste makellos gespannt werden. Keine einzige Falte durfte zu sehen sein. Eine Wolldecke reichte als Decke, die jedoch in die Bettdecke hineinpassen musste. Das funktioniert nur dann faltenfrei, wenn man eine blitzsaubere Technik verwendete, die mir lästig war. Die zweite Wolldecke musste so auf die Bettdecke gelegt werden, dass der Schriftzug Bundeswehr mittig platziert sichtbar blieb. Wehe dem Rekruten, der eines dieser Merkmale unbeachtet ließ. Zusatzdienst war dann meistens garantiert. Ich war oft ein hierfür besonders geeigneter Kandidat, bis ich lernte, mich zu benehmen. Lernen durch Schmerzen. Ein weiterer der unendlichen vielen Wahrheiten, die bei der Bundeswehr gang und gäbe sind. Dann wurde uns gezeigt, wie man einen Alarmstuhl baut. So etwas kannte ich nun von zu Hause wirklich nicht. Einen Stuhl bauen für einen Alarm? Was soll dieser Blödsinn denn? Schnell wurde mir klar, was passiert, wenn der Unteroffizier vom Dienst mit seiner Trillerpfeife pfeift und Alarm schreit. Wenn man nicht in Windeseile in seine Klamotten kommt, dann ist man einer der Letzten, die vor dem Kompanieblock antreten. Und das ist ausnahmslos immer nachteilig. Also baut man den Alarmstuhl so, wie es vom Gruppenführer gezeigt wurde. Die Jacke, das Hemd, die Hose, die Strümpfe und die Schuhe werden so auf dem Stuhl, auf seine Lehne oder unter dem Stuhl abends vor dem Schlafengehen aufgehängt oder hingestellt, dass man quasi aus dem Bett springend sofort in die Hose schlüpft, dann in einer fließenden Bewegung zuerst das Unterhemd und danach die Uniformjacke anzieht, um sich dann den Strümpfen und den Schuhen zu widmen. Alles in allem schaffte ich es sehr schnell, nach weniger als 3 Minuten in voller Montur bei Alarm vor dem Kompanieblock zu stehen. Wenn man sich vorstellt, dass zeitgleich 7 verschlafene Gesellen sich in einem sehr beengten Raum abquälen, schnellstmöglichst in ihre Klamotten zu kommen, dann ist das schon eine beachtliche Leistung. Meine Eltern wären stolz auf mich gewesen und hätten mich nicht wiedererkannt. Ziel erreicht, hätte mein Gruppenführer dazu gesagt. Ja, und die dritte Anekdote beschäftigt sich mit einem kleinen Makel in meinem Körperbau. Sie sehen, ich habe nicht nur kurze Haare, sondern ich habe sehr wenige auf dem Kopf. Diese Geschichte heißt die Glatze. Als circa 16-jähriger Jüngling wetteiferte ich mit der damaligen Mode und trug mein Haar so lang, wie es nur irgend ging. Zu der Flower Power Generation passt es nun einmal, dass die Unterschiede zwischen Mann und Frau rein äußerlich verwischten. Ich war unheimlich stolz auf meine Haarpracht, sehr zum Entsetzen meiner Eltern, die mich fast als Rauschgift konsumierenden Kiffer ansahen. Trotzdem ließ es sich hin und wieder selbst für mich nicht vermeiden, dass ich zum Friseur gehen musste, denn irgendwann konnte ich zwischen meinen Haaren nicht mehr hindurchschauen. In diesem zarten Alter eröffnete mir mein Friseur unmissverständlich, dass ich mit ziemlicher Sicherheit im Alter von nur 18 Jahren eine Glatze haben würde. Damals war dies eine entsetzliche Prophezeiung, konnte ich mir doch nicht vorstellen, als Glatzkopf jemals eine Freundin kennenzulernen, was mit 16 ungemein wichtig ist. Das Schicksal meint es dann doch nicht so schlecht mit mir. Zum einen hatte ich mit 18 immer noch viele und lange Haare und zum anderen lernte ich zur gleichen Zeit meine spätere Ehefrau kennen. Mein Führerscheinfoto erbrachte den eindeutigen Beweis, dass es um meine Haarpracht noch gut stand. Dennoch lief ich seitdem eher geknickt durch die Gegend, musste sich doch die Vorsehung aller meiner männlichen Vorfahren erfüllen, nämlich eine Glatze. Dessen ungeachtet kam der Einberufungsbescheid und damit zwangsläufig ein Friseurtermin, der nichts Gutes erahnen ließ. Meine Haarpracht fiel dem Messer zum Opfer. So gesehen war dies das erste Opfer, das ich der Bundeswehr zollen sollte. Es mussten noch viele folgen. Mit nun kurzgeschorenen Haaren zeigte ich mich etwas verlegen meiner damaligen Freundin. Vor Lachen hat sie sich überhaupt nicht mehr einbekommen. Wenig später melde ich mich bei der Bundeswehr. Die ersten 2 Wochen bekam ich keinen Wochenendausgang. Dann irgendwann durfte ich endlich die Heimfahrt antreten. In Uniform, versteht sich. Der Spieß belehrte uns, dass wir auch unter der eigentlichen Uniform Bundeswehr-Uniformgegenstände zu tragen hätten. Und das wurde auch noch kontrolliert. So zog ich also mit der modeschicken BW-Unterwäschemarke Liebestöter zu meiner Freundin, die sich beim Anblick der dicken, baumwollenen und halblangen Unterwäsche beinahe umbrachte vor Lachen. An Liebe war zunächst nicht zu denken. Irgendwann geht aber auch das vorbei. Jedoch ließ meine Haarpracht zusehends nach. Stahlhelme, Baretts und andere Kopfbedeckungen forderten ihren Tribut. Meine Haare wurden weniger und das in einer dramatischen Geschwindigkeit. Ich musste mich wohl oder übel damit abfinden, dass ich meinem Vater rein äußerlich immer ähnlicher wurde. Als 32-Jähriger wagte ich einmal in einer Diskothek um 2 Uhr morgens den Versuch, ein junges Mädchen zum Tanzen aufzufordern. Mit einem an Verachtung grenzenden Blick ließ sie mich abblitzen und meinte, sie würde nicht mit Kindern tanzen. Wutschnaubend brachte ich noch heraus, dass ich ja nicht wissen könne, dass sie schwanger sei. Diese Pleite wäre mir mit vollem Haar sicherlich nicht passiert. Den endgültigen K.O. versetzte mir jedoch einer meiner Gefreiten im Divisionsstab. Er hatte sich seine Haare in Punkermanier färben lassen. Das war für mich Grund genug, ihn zu necken. Vollkommen cool, gab er zurück. Herr Hauptmann, uns unterscheidet lediglich eine Sache. Ich kann mir meine Haare färben, Sie müssen sich Ihre Glatze lackieren. Seitdem finde ich mich frei nach Loriot mit einer gewissen Glatzköpfigkeit ab.
Wie viel haben wir noch?
5 bis 7 nun. Gut. Ja. Dann trage ich mal eine Episode einer ganz spezifischen Ausbildungsform vor, die im Heer es so heute kaum noch gibt, die Winterkampfausbildung. Als Norddeutscher wurde ich tatsächlich auch im Winterkampf ausgebildet. Und hierzu verlegten wir in den Harz, was für Norddeutsche alpines Gelände ist, für Süddeutsche ein kleiner Hügel wahrscheinlich ist. Die Krönung unseres Aufenthaltes im Harz folgte wenig später. Mit unseren Brettern, also Skiern, wollten wir wenigstens einmal alpines Skifahren üben. Das heißt, eine Abfahrt musste her. Nicht weit weg war der Sonnenberg, der für die Verhältnisse im Harz über eine nennenswerte, wenn auch kurze Abfahrt verfügte. Eigentlich handelte es sich um einen kleinen Hügel, der vielleicht 100 Meter steil abfällt, um dann auf einem schneebedeckten ehemaligen Parkplatz sanft auszulaufen. Entlang des Hügels verlief ein Schlepplift. Das ist eigentlich nichts anderes als ein übergroßer T-Haken, den man sich zwischen die Beine klemmt, um auf diese Weise den Berg hinaufgezogen zu werden. Wie eine Horde Verrückter erschienen wir eines Morgens am Skilift. Der konsternierte Liftbetreiber traute seinen Augen nicht. So eine Chaostruppe hatte er vorher noch nicht gesehen. Da störte uns nicht die Bohne. Voller Tatendrang ging es mit dem Schlepplift nach oben. Das mit dem Dominoeffekt hatten wir offenbar zu gut geübt. Wie nicht anders zu erwarten, fiel der erste Mitte des Hangs aus dem Ankerlift heraus und kullerte haltlos den Berg hinab. Alle Nachfolgenden teilten unfreiwillig sein Schicksal. Über kurz oder lang waren wir alleine auf der Piste. Touristen und Einheimische zogen es vor, den Wahnsinn aus Sicht der Glühweinhütte zu beobachten. Irgendwann standen wir dann oben auf dem Hügel und blickten ehrfürchtig nach unten. Was von unten wie ein netter Hügel aussah, entpuppte sich von oben als Mutprobe. Mit Todesverachtung stürzten wir uns ins Tal. Bilder des Grauens haben sich abgespielt. Gebrochene Skier, verlorene Ausrüstungsgegenstände, sich überschlagene Männer in Oliv und Rufe wie »Vorsicht, ich kann nicht bremsen« mitsamt der Antwort »Ich auch nicht« waren gang und gäbe. Im Auslauf sammelte man sich, stürzte sich auf den Schlepplift und schwebte zu einem erneuten Versuch, der nur im Unheil enden konnte. Da wurde es unserem Kompanietruppführer zu bunt. Harry, so hieß er, verfügte als einziger über Ski, die Stahlkanten hatten. Er glaubte zu denen genau zu wissen, wie man dann den Hang im Schuss herunterrast, ohne im Auslauf auf die Nase zu fallen. Er sammelte uns alle oben auf dem Hang und erklärte uns, wie man denn im Auslauf gekonnt abzuschwingen hätte. Es gibt einen unlöschlichen Grundsatz in der Bundeswehr und der heißt VENÜ. Die Abkürzung steht für Vormachen, Erklären, Nachmachen und Üben, Üben, Üben. Das ist die Ausbildungsmethodik, die immer funktioniert. Also musste und wollte Harry vormachen, wie denn seine Methode des Abschwingens perfekt umgesetzt wird. Er stürzte sich wild entschlossen den Hang hinunter. Mit unglaublicher Geschwindigkeit raste er auf den Auslauf zu. Dort angekommen, schmiss er die Ski parallel herum, um abzuschwingen. Leider wurde ihm eine Eisplatte zum Verhängnis. Im Bruchteil einer Sekunde zerriss es ihn. Sein Po landete zwischen den Ski, die halt- und steuerlos in Richtung Erdwall sausten, die vor einer Tannenschonung stand. Kurz vor dem Erdwall ragte ein kleiner Baumstummel so gerade noch aus dem Schnee. Harry rodelte über den Baumstummel, begleitet von einem ohrenbetäubenden Schmerzensschrei. Ich muss selbst heute noch lachen. Wir oben auf dem Hügel schauten mit vor Schadenfreude leuchtenden Augen zu, als Harrys Po in dem Augenblick kurzzeitig die Luft abhob, als er über den Baumstummel ratterte. Entschuldigen Sie. Also, wenig später bohrten sich die Skispitzen in den Erdwall, die Bindung machten Gott sei Dank auf und Harry rauschte Kopf über in die Tannenschonung. Wir haben frenetisch applaudiert. Eine derartige Vorstellung gab es noch nie. Nur die Haltungsnoten, die fielen vergleichsweise bescheiden aus. Der Aufenthalt im Harz neigte sich dem Ende entgegen. Harry fuhr mit uns nach Hause. Er hatte sich auf wundersame Weise nichts gebrochen. Seine Skier waren dahin und er konnte 2 Wochen weder richtig gehen noch sitzen und schon gar nicht ohne Schmerzen pinkeln. Seine Ehefrau war stocksauer, weil an Amore in den nächsten Wochen noch nicht einmal im Traum zu denken war. Wir hatten jedoch einen Mordspaß. Leider gibt es diese Möglichkeit heutzutage nicht mehr. Ich würde einiges drum geben, an der Winterkampfausbildung noch einmal teilzunehmen.
Ja, dann sind wir soweit, glaube ich, durch.
Vielen Dank sagen.
Vielen Dank, Herr Buske, für die interessanten und humorvollen Einblicke. Und wie angekündigt, können wir jetzt noch 10 Minuten die Zeit nutzen, um auf Fragen zu antworten. Ich denke, das Interessante an Herrn Buske ist wirklich, dass er sowohl die alte, in Anführungszeichen, als auch die neue Bundeswehr erlebt hat. Wer also Fragen zu 40 Jahren Bundeswehr hat, der darf sie jetzt stellen. Ich bitte nur darauf hinzuweisen, oder ich weise darauf hin, dass die werte Kollegin links von mir dann also auch mit einem Mikrofon auf Sie zukommen wird, damit das alles hier auch dann verständlich wird. Danke.
Meine Frage wäre, in welchem Dienstgrad haben Sie sich am wohlsten gefühlt?
Oh weia. Also ich war am Ende Oberst. Ich mache das mal an der Verwendung fest. Sagen wir es mal so. Ich war mit Begeisterung Bataillonskommandeur und Oberstleutnant. Aber die Zeit als Oberst war auch toll, weil ich als stellvertretender Brigadekommandeur Truppenverwendung hatte und auch im Auslandseinsatz war. Also Oberstleutnant und Oberst. Es hat auch ein klein wenig was mit der Bezahlung zu tun.
Darf ich fragen, wann Sie ausgeschieden sind und was Ihre letzte Verwendung war?
Ich bin am 31. Mai 2014 ausgeschieden, also vor knapp 4 Jahren. Ich war zum Schluss Chef des Stabes des Ausbildungszentrums in Munster gewesen, also bei der Panzertruppe. Die Dame eilt.
Meine Frage bezieht sich jetzt auf Ihr Schreiben hin. Haben Sie das schon immer mal in Erwägung gezogen, anfangen zu schreiben mit der Grundausbildung, dass man sich die Anekdoten doch irgendwo mal kurz notiert? Oder gab es bei der Bundeswehr sowas wie der schreibende Soldat als Arbeitsgruppe?
Nee, so eine Arbeitsgruppe gibt es Gott sei Dank nicht. Nein, ich habe also immer so in Abständen meine Erinnerungen aufgeschrieben. Und das ging eigentlich relativ flott bis zur deutschen Wiedervereinigung. Und danach war oftmals die Zeit nicht da und dann habe ich das also nachgeholt. Aber eigentlich habe ich die Masse des Buchs begleitend zu den Verwendungen geschrieben, also immer so in Abständen, in Schüben. Und habe dann die Familie Hartmann, die Herausgeber vom Miles Verlag, getroffen, die sich das mal angeguckt haben, veröffentliche das doch mal. So ist das entstanden. Ein anderes Buch, was ich geschrieben habe über meine Einsatzzeit in Kundus als Kommandeur, ist anders entstanden. Das ist in einem Rutsch danach geschrieben worden. Also die methodische Herangehensweise unterscheidet sich bei diesen Büchern doch sehr grundlegend. da drüben.
Ist das Buch jetzt über Ihre gesamte Laufbahn sozusagen? Weil es waren jetzt eher nur Geschichten aus der Ausbildung.
Nein, es ist über die gesamte Laufbahn, deckt also die gesamte Zeitspanne ab. Ist bewusst, sagen wir mal, ich bin ein Kind des Kalten Krieges, insofern, weil ich für den ausgebildet und erzogen wurde, habe aber auch die gesamte Zeit der Streitkräfte nach der deutschen Wiedervereinigung mitgemacht. Beides als Epochen deckt dieses Buch als Erlebnisbericht ab. In der Auswahl, ja, ich hätte natürlich auch noch eine andere Episode nehmen können. 20 Minuten sind 20 Minuten, also das ist mal so ein bisschen festgelegt.
Und das war dann sozusagen vor der Wende wahrscheinlich sozusagen im Westen die Bundeswehr.
Entschuldigen Sie bitte?
Es war dann wahrscheinlich die Bundeswehr im Westen, also nicht die NVA.
Na gut, also ich bin Hamburger und so, wenn Sie so wollen, ja, aber ich habe ja auch meine Verwendung in den neuen Bundesländern gehabt, als Bataillonskommandeur in Hagenow bei Schwerin. Insofern ist das nicht ausschließlich West, das ist gesamtdeutsch.
Nein. Die allerletzte Frage ist immer die schwierigste.
Eine gute Abschlussfrage. Hat jemand eine Idee?
Ansonsten kann ich anbieten, der Herr Buske wird also auch noch eine Zeit lang am Stand des Miles Verlages stehen, 306, nicht weit von hier, ein schöner Eckstand. Und wer also sich hier vielleicht auch nicht traut, die Frage zu stellen, der kann dann gerne zum 306er Stand kommen. Ich bedanke mich dann bei Ihnen für Ihr Interesse und hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Ansonsten der Ausblick um 14 Uhr wird der Miles Verlag hier also sein zweites Buch vorstellen. Dann geht es um einen Thriller. Also auch da wird sicherlich etwas Spannendes auf Sie zukommen. Dann bedanke ich mich bei Herrn Buske und bei Ihnen. Einen schönen Tag noch.
Danke, alles Gute.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.